bin nicht einfach so in die Gesellschaft entlassen worden, sondern ja, vielleicht wieder ein Velo mit Stützerädchen, oder, bis man wieder richtig Velo fahren kann. Man merkt, es brodelt. Es kocht nur noch. Auch dort ist die Polizei abholen, direkt auf das Betreibungsamt. Also es war wie unausweichlich. Es ist eine Zeitbombe irgendwo, die sehr, sehr fest tickt.
Shit wie weiter. Der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, bist du dabei. Stell dir mal vor, du machst ein Jahr lang deine Post nicht auf, die du bekommst. So lange, bis plötzlich ein Zettel im Briefkasten hängt, vor der Post, was drauf heisst, verstorben? Fragezeichen. Man soll es melden, falls die Person nicht mehr lebt, falls hier niemand mehr wohnt. Das ist die Geschichte von Raphael. Er erzählt mir heute aus seinem Leben als DJ, als Radio-Host, mit einer grossen Leidenschaft für Musik, für Vinyl, für Platten und guten Sound. Und er erzählt mir von einer anderen Seite in seinem Leben, wie das es ist, mit einer psychischen Erkrankung durchs Leben zu gehen. Weil das Ding ist ein bisschen das. Wer ein Bein gebrochen hat, dem sieht man das an, der geht vielleicht an die Krücken. Ganz anders, wenn jemand in seinem Innenleben verletzt ist, die Seele humpelt oder eben die Psyche krank ist. Was ist, wenn die Psyche eine 180 macht, sich der Verstand einmal um sich selber dreht? Was macht es mit dem, mit einer bipolaren Störung Typ 2 zu leben? Wir hören auch, was das überhaupt ist. Wie ist es, Autismus-Spektrum-Störung zu haben? Und was hilft, den Alltag zu meistern? Über all das reden wir. Raphael, so schön bist du da.
Hey, merci für die Einladung. Hallo. Merci für das grandiose Intro.
Hey, es ist so ein persönliches Thema, das wir heute eintauchen, wo du heute erzählst aus deinem Leben, wie sich dein Alltag anfühlt. Warum bist du trotzdem hier und erzählst mir deine Geschichte?
Ja, aus diversen Gründen. Vielleicht anderen können Mut zu machen. Ja, gegen eine Stigmatisierung zu kämpfen. Vielleicht dort einfach ein bisschen den Anfang zu machen. Und ich glaube einfach auch, dass jetzt so eine, ich bin jetzt 41 und eine jüngere Generation viel die grössere Awareness schon hat für solche Themen. Und man es einfach, ich sage jetzt das Wort, dass man es einfach so normal machen soll. Genau. Darum, merci für die Einladung. Ich bin furchtbar nervös, kann ich so sagen. Aber ja, let's go.
Ja, merci. Hey, auch für die Mut, da zu sein, dass wir zusammen in deine Geschichte gehen. Und lass uns doch mal eintauchen in deine Geschichte, das, was du hast erlebt. Und für das spulen wir doch mal ein bisschen zurück. Wann hast du in deinem Leben gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit mir?
Eigentlich schon sehr früh, also respektive so, ich glaube, so ab der Lehre, wo der Druck ist gekommen mit dem Arbeiten, wo man muss erwachsen werden. Und vorher war man also ein bisschen wohlig eingebettet gewesen und man hat vielleicht nicht so mitbekommen, dass man speziell oder anders ist. Und man war auch noch nicht so sozialisiert gewesen, dass es eventuell das kann sein oder das kann sein. Das war vielleicht auch ein komisches Kind gewesen. Aber ich glaube schon so, ab dem Punkt, wo man dann selber muss Verantwortung für sich übernehmen und sich das Leben gestalten und sich bewusst werden, um was es jetzt wirklich geht, dort habe ich dann gemerkt, dass irgendetwas anders ist. Genau.
An was hast du das gemerkt?
Sicher schon nochmal an der Lehrstelle, die ich hatte. Also ich bin in Gastronomie. Ein Servicefach angestellt, da habe ich meine Lehre gemacht und dort habe ich eigentlich von Anfang an gemerkt, dass mir der psychische und physische Druck viel zu viel ist. Und ich habe mir gesagt, man hat dann immer so gesagt, ja, jetzt machst du die Ausbildung, dann hast du mal etwas. Oder? Aber ich bin wie nicht weggekommen und habe auf diesem Beruf weitergearbeitet und habe es, glaube ich, auch wahnsinnig fest überspielt, dass es mir teilweise nicht gut gegangen ist. Irgendwann ist die Situation eben gekommen mit der mit dieser Post, die man nicht mehr aufgetan ist. Aber dann können wir es schaffen, wir uns jetzt, glaube ich, her. Oder?
Also, du hast in Gastro gearbeitet. Mhm. Wie hat sich der Alltag angefühlt, denn zumal?
Man muss ja sagen, dass nicht alles in Gastro schlecht ist. Es kann sehr ein schöner Beruf sein, auch sehr schöne Momente gehabt. Aber eben, ich bin dann schlussendlich schon zerbrochen am Druck, am Leistungsdruck. Man verdient auch sehr wenig für das, was man leistet, eigentlich, allgemein. Ich bin dann ja weg von Bern, ich habe hier die Lehre gemacht und nach der Hotelhandelsschule Zusatzausbildung, die ich gemacht habe, bin ich in die Berge und habe sehr oft Stelle und Ort gewechselt. Und da hat es dann schon so ein bisschen angefangen zu bröckeln. Also ich habe mich zum Beispiel dann nie mehr angemeldet, als ich war. Also das Gefühl hatte, ich sneake mich da durch und man fängt mich dann nicht. Und das ist irgendwann spätestens etwa im Jahr, was ist das gewesen, 2008 oder 2009, als ich in Zarosa gearbeitet habe, ist das erste Mal so der erste Kontakt mit der Polizei gewesen, wie soll man auf das Betriebsamt. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich so wie gemerkt, oh, jetzt ist wie, so nicht, oder so kann es wie nicht weitergehen. Eigentlich.
Also wenn du zurückdenkst an die Zeit, hast du dort auch so Hänger gehabt im Sinne von psychischen Teufels, oder wie hat sich das in diesem Alltag angefühlt?
Ja, grundsätzlich schon. Ich habe es natürlich einfach mit dieser Zeit sehr viel gekifft und im Gastro sehr viel getrunken. Ich bin verschont geblieben eigentlich von anderen Drogen, aber ich habe das halt immer so ein bisschen auf das geschoben oder irgendwie. Das ist, oder so, also ein bisschen wegsediert und das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht unterscheiden können, ob es mir psychisch nicht gut geht oder ob ich einfach wie einen Hangover habe irgendwo oder so. Und ja, es sind diverse Sachen passiert in dieser Zeit, wo ich da jetzt nicht direkt darauf eingehe, wo man aber wie ins, also in mir drin habe ich schon gewusst, das ist wie, also es ist eine Zeitbombe irgendwo, die sehr, sehr festigt eigentlich. Ja.
Wo hast du gemerkt, dass die Bombe irgendwie, der Countdown langsam runtergeht? Was hast du für eine Erinnerung an einen Punkt, wo du wie hast gemerkt, hey, hier geht es irgendwie nicht weiter, hier verläuft es irgendwie gegen die Wand?
Da bin ich wieder zurück in Bern, also ich war 6 Jahre fort in den Bergen, bin dann zurück auf Bern, einfach auch wieder so ein bisschen das, ja, ich habe mich gesehen nach dem gewohnten Umfeld und habe in der letzten Stelle eben in Arosa nicht wirklich so den Freundinnenkreis gehabt, den man sich vorher wie gehabt oder zurückgewünscht hat und habe in Bern dann eine fristlose Kündigung bekommen bei der Stelle, weil nervlich im Arbeiten wirklich einem Gast etwas gesagt habe, was ja, auch zu einer fristlosen Kündigung führt. Und dort habe ich gemerkt, es brodelt. Es kocht nur noch. Und dort ist mit Polizei abholen, direkt auf das Betriebsamt. Also es war wie unausweichlich gewesen. Nur habe ich einfach nicht mehr gewusst. Oder ich habe mich einfach durchgesucht. Ich wusste, jetzt muss ich eine neue Stelle haben, jetzt muss ich eine neue Wohnung haben, jetzt muss ich das haben, das haben, das haben. Ich habe aber auch schon gewusst, durch das Betriebsamt ja enorm hohe Schulden. Aber ich habe das irgendwo wie versteckt. Oder? Ich habe das immer noch bagatellisiert quasi oder irgendwie. Und bei den ich habe in diesem Hotel gewohnt, als ich die Verkündigung bekam. Habe natürlich das Zimmer dort auch verloren und bin dann eben in die Wohnung gezogen, wo vorhin beschrieben wurde, aus Postnummer geklärt etc. Also das ist nachher, das kommen wir dem eigentlich schon sehr, sehr nahe.
Also hast du deine Stelle verloren?
Genau.
Zu diesem Zeitpunkt, was hat das mit dir gemacht?
No, also es hat ein bisschen Stress ausgelöst, aber ich war immer noch in diesem Ding drin. Ja, in Gastronomie finde ich immer etwas. Speziell mit den Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und hatte dann noch ja, 3-4 Stellen in der Stadt Bern. Und bei allen letzten Stellen, da bin ich dann wirklich irgendwann einfach so aus dem Nichts, ohne zu sagen, nicht mehr arbeiten, weil ich einfach nicht mehr kann. Genau. Und dann, ist dann die Zeit gekommen, wo ich einfach daheim war. Ja, voll.
Kannst du uns mal mitnehmen, was näher mit dir ist passiert? Also hast du dich einfach irgendwie verschanzt in deiner Wohnung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich hatte das Glück gehabt, also ich habe eine Wohnung gefunden, wo ein Vater von einem guten Schulfreund von mir hat so wie ein Haus gekauft, das er saniert und hat mir dann dort die Wohnung wie angeboten. Also eine wunderschöne Wohnung zum einem Preis. Da kannst du heute einfach, aber kommst auch nicht einmal mehr ein Studio, weißt du, irgendwie. Und ich hatte noch einen Mitbewohner und der hat es auch nicht so mitbekommen, wie es mir geht. Und ich habe mich dann wirklich immer probiert, durchzuwursteln und mit dem Raff. Und eigentlich wieder gute Aussichten gehabt, etwas anderes zu machen und aus der Gastro auszusteigen. Aber irgendwo durch ist einfach nichts mehr gegangen. Es hat nichts mehr funktioniert. Irgendwann habe ich immer so, es gibt doch auch, wenn du zügelst, bekommst du so ein Notfallblatt mit so, da wäre ein Arzt in diesem Ort, da wäre das in diesem Ort, da wäre das in diesem Ort. Und dort ist auch so eine Psychiaterin drin gestanden. Und dort habe ich mich dann wie gemolden. Und die hat aber so wie gemerkt, oh, grundsätzlich will er sein Leben gar nicht aufräumen. Das ist einfach ein Hilfeschrei. Und es ist auch, sie hat mir dann so wie gesagt, ja, aber Herr Sanchez, wenn ihr dann nur daheim gehen und kiffen, dann kann ich dir nicht helfen. Also irgendwie. Und dort sind immer wie mehr Sachen zusammengekommen, wenn ich so wie gemerkt habe, die Leute sind, also ich werde langsam durchsichtig. Also es ist wie jetzt merken die Leute, dass ich etwas aufrechterhalte, was gar nicht so ist.
Also ein bisschen eine Fassade, die ein bisschen fährt, genau. Bröckeln, so.
Ja, ziemlich fest sogar, ja. Mhm. Ja.
Und bei dieser Zeit ist das passiert, was ich am Anfang kurz im Intro erzählt habe. Du hast deine Post nicht mehr aufgetan. Warum? Was war das?
Ja, meine Post nicht mehr aufgetan. Einerseits natürlich aus Scham, weil man extrem viel graue Gouverne mit farbigen Briefen drin hat. Also für die, die das jetzt nicht wissen, also Betreibungen, Mahnungen, Pfändungsbefehle etc. Krankenkassen, Militärersatz und so weiter und so fort, Steuern, die nicht bezahlt wurden und so weiter. Und ich habe die Briefe am Anfang auch nicht die Abend aus dem Briefkasten genommen und einfach die zunigen Kuvert sortiert und in einen Papiersack rein da irgendwo durch. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Scham so gross war, dass es aus den Augen, aus dem Sinn, oder irgendwie. Und wieder so ein bisschen das Trotzeln rein, so, ja, man findet mich dann eh, oder, genau, bis ich eigentlich den Schritt habe gemacht, wo der mein Vermieter eben zu mir ist gekommen, hat gefunden, Miete habe ich auch schon lange nicht mehr gezahlt, oder? Und das hat dann mein Mitbewohner plötzlich auch gemerkt, dass ich die Miete nicht mehr gezahlt habe, und dann haben wir dann schlussendlich auch wie, so ein bisschen ein Ultimatum auch bekommen, also entweder lasst ihr wie helfen, oder irgendwie. Also so kann er es beim besten Willen in aller Freundschaft nicht mehr weitermachen. Schlussendlich müssen wir auch Geschäfte irgendwo. Und das hat mich dann so ein bisschen, ja, das hat mir, glaube ich, den letzten Schutt in den Arsch gegeben, das hat mir auch so den letzten Kick gegeben, so, jetzt muss etwas passieren, und bin auch mit so drei Gob, Migro, was auch immer, Säcke gefüllt mit zunigen Gouverne, den Marsch antreten, das Sozialamt Zollikofen ist das dann gewesen, genau. Ja.
Was hat das mit dir gemacht, so diesen Schritt zu machen?
Ich hatte mega Schwein und ich möchte mich auch, wenn die betreffende Person, das gehört mir, auch offiziell bedanken. Das habe ich auch schon immer gemacht. Ich bin zu der Sozialarbeiterin gekommen, in Zollikofen, ein kleiner Sozialdienst auf einer Gemeindeverwaltung, wo mich in Empfang genommen mit meiner Post und so ein bisschen, das Erste, was ich gefunden habe, Sanchez, es wird alles gut. Das ist ein bisschen arbeitintensiv, aber es wird alles gut. Und da bin ich mir vorgekommen, also das war so der erste Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird mir geholfen, oder jetzt wird es wirklich gut. Und dann, mit dem «Es wird alles gut» war aber auch so ein bisschen, «Es kommt alles gut, Herr Sanchez, solange ihr mitschafft.» So, ihr könnt nicht daher kommen und er ist so, bringt ihr uns Zeug und wir regeln jetzt alles und regeln das Leben, sondern entweder machen wir es zusammen und dann können wir, wenn wir gut zusammen arbeiten, finden wir eine Lösung. Und tschüss, ja, wird es halt einfach, so wie man sich manchmal so halt vorstellt, mühsam. Oder? Ich glaube, das kann man sich halt selber auch ein bisschen schön gestalten, wenn man will. Wenn man, ich habe die Erfahrung gemacht, genau bei diesem Sozialdienst, dass wenn ich zeige, dass es anders wird und besser wird, und man dort mitspielt, quasi, dass einem auch geholfen wird. Aber der Weg ist ja lang.
Also das heisst, du bist mit diesen Säcken voll Briefen, die zum Teil schon jährig waren, Rechnungen, Mahnungen, und so weiter, bist du auf den Sozdienst. Mhm. Was hat er dann gemacht?
Ich muss sagen, es war nicht nur mehrjährig, es hat zum Teil Sachen gehabt, dass sie 8-9-jährig waren. Natürlich auch offen waren, oder? Was sie genau gemacht hat, das ist eben genau das, was ich... Die hat dann angefangen, mir zu sagen, ja, jetzt tun wir mal bei allen betreffenden Stellen sagen, dass man mal so wie einen Betreibungsstopp macht, zum Beispiel, dass man das, ein bisschen, dass man das mal eindämmt oder irgendwo. Wie sie das machen und was. Heute habe ich eben eine Beiständin, weil ich dort immer noch nicht ganz durch war. Aber einfach so ein bisschen wie, jetzt schauen wir das alles mal an, jetzt tun die Post mal auf, jetzt schauen wir mal, wo können wir wie reagieren. Aber wir schauen sicher, dass die Leute jetzt mal ein Signal bekommen, hey, jetzt wird geschaut. Und dass man sicher dort einfach mal erreicht, dass nicht noch mehr Schulden entstehen. Oder so. Genau. Aber wie es dort nachher hinter den Kulissen, was die gute Frau alles für mich gemacht hat, weiss ich effektiv nicht. Aber es war Unmenge an Büsse, wahrscheinlich, die ich ihnen geliefert habe. Ja.
Also es hat den Part gegeben, den wir jetzt gerade darüber geredet haben, irgendwo aufzuräumen. Ganz praktisch aufzuräumen. Es hat noch eine zweite Seite gegeben, und zwar auch dein Innenleben. Das, was in dir innen hat, brodelt. Vielleicht auch immer wieder irgendwie dunkle Wolken sind rumgeschwebt über diesen Gedanken. So stelle ich mir es vor. Ja. Wie ist es dort weitergegangen?
Das ist eigentlich auch mit der allerersten Sitzung im Sozialdienst oder bei der zweiten, weiss ich es nicht mehr genau. Hat mir die Frau gesagt, lass der Sanchez, sie brauchen mal eine Auszeit. So. Und sie war eigentlich die, die dann gefunden hat, ich würde mich gerne in der UPD anmelden. Also es ist wirklich alles, was die Frau für mich gemacht hat, ist für mich ausschlaggebend gewesen, was ich jetzt da schaue. Also Stunde null, mit der hat es angefangen.
Also die UPD Psychiatrie zu Bern?
Genau, Waldau-Psychiatrie zu Bern, ja.
Das heisst, du bist näher dort in die Klinik?
Ich bin dort in die Klinik, genau. Und ich habe mich eigentlich... Es hat zuerst so ein bisschen innerlich jetzt so... Jetzt müssen wir so ein bisschen zusammengezogen.
Warum? Was ist das gewesen?
Ich bin zu Ittigen aufgewachsen und zwischen Ittigen und der Klinik liegt der Wald. Also ich bin unmittelbar in der Nähe von der Psychiatrie aufgewachsen und eben so sozialisiert, dass das dort alles komisch und gefährlich ist. Und wenn man halt so sozialisiert ist worden und vielleicht noch nicht so viel Bezug hat oder noch niemand hat kennt, wo man mal ist, besucht oder wo man mal erzählt ist, hat man so ein bisschen... Oder ist nicht so... Eben, Beinbrechen, ja, klar, gar nicht ins Spital. Oder das ist... So ein bisschen, aber ich bin an einem Punkt gewesen, ich muss sagen, ich mache eigentlich alles. Also, könnte man sagen, ich nehme es. Wenn es mir hilft, nehme ich es. So. Und hatte relativ schnell mal den Eintritt gehabt dort. Und ja, hatte es so angenommen, wie es war. Ja. Muss ich auch sagen, bin ich mega froh, dass ich es annehmen kann. Ich glaube, das ist nicht für alle gleich einfach.
Ich finde es mega mutig und auch einen grossen Schritt. So, das, was du jetzt erzählt hast, irgendwo dort auch zu sagen, hey, Mo, das mache ich. Aber du hast gesehen, ich auf dem Sozialdienst habe ich auch gesehen, hey, Herr Sanchez, ihr müsst wollen, ihr müsst auch mitmachen. Und ich stelle mir das nach einem rechten Schritt vor. Mhm. Wie hast du es dann konkret erlebt dort in der Psychiatrie?
Das sind verschiedene Faktoren, die ich erlebt habe. Einerseits ist es auch in der Psychiatrie ein bisschen so wie auf dem Satz. Also, wenn man möchte, dass einem geholfen wird, klappt das eigentlich relativ gut. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Man hört halt auch sehr viel anderes von den Sozialdiensten. Ich hatte auch einen anderen Sozialdienst noch gehabt, wo ich genau eben das Gegenteil erlebt habe von dem vom ersten. Aber ich bin dort auf sehr, sehr, also jetzt auch dort die Bezugsperson, die ich halt zuteilt bekommen habe, zugewiesen bekommen habe, der UPD, der ist sehr, sehr eine liebe Person gewesen. Und man so gemerkt hat, ich wusste, was sie machen. Und ich habe gesagt, zuerst, also das allererste, was mir eigentlich passiert ist, ist mir zum Oberarzt gekommen. Also so eine Gesprächsrunde mit weissen Kitteli, wo alle entweder ein Bluffy oder einen Laptop in der Hand haben und am anderen Ende vom Tisch sitzt so klassisch so ein Arzt. Und mit dem haben wir dann lange geredet und so. Und er ist dann eigentlich auch die Person gewesen, wo mir die Diagnose bipolare Störung Typ 2 hat gegeben, anhand von den Erzählungen, die ich gemacht habe, tätigen habe, in dem Sinne.
Heute Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, dass du mir heute deine Geschichte erzählst, habe ich auch noch genau über das ein bisschen nachher studiert, habe ich mir überlegt, dass sich das für mich auch ein bisschen anfühlt wie eine Schublade, wo so eine Diagnose drin ist. Du bist ja viel mehr als das. Und gleich prägt so heute irgendwie die Alltag, hat es dann die Alltag geprägt. Und darum irgendwie die Frage an dich, wie war es für dich gewesen, in dem Moment, die Diagnose zu bekommen? Also hast du überhaupt gewusst, was das ist?
Ja, im ersten Moment haben wir so ein bisschen leer geschluckt. Da geht so wie, oh, dann ist aus Massnahmen machen wir jetzt das und das und das und das. Und dann habe ich gefunden, es gibt ein bisschen viel. Ich bin wirklich in der glücklichen und privilegierten Position gewesen, dass ich wirklich können sagen kann, die Diagnose als Chance zu sehen, so, als Möglichkeit zu sehen. Klar ist es immer ein Label, oder? Es ist wie Legastheniker oder was auch immer, weißt du, irgendwie. Und andererseits eben ist eine Störung, eine Krankheit, wo ich irgendwie als Chance gesehen habe, okay, dann weiss ich, vielleicht jetzt an was, dass ich arbeiten kann oder an was, dass ich weitergehen kann. Ich war ja wirklich am Nullpunkt. Also ich war um alles froh. wo man mir sagt, man kann, das, kann, das wäre das Schlimmste gewesen, wenn man nicht gesagt hätte, ja, bei euch ist nicht mehr zu helfen. Oder irgendwie so. Aber sobald jetzt die Diagnose ist gekommen und ich auch mit anderen Leuten, die die gleiche Diagnose hatten wie ich, dort mich auch austauschen kann, war es eine Chance gewesen, so. Und ich bin dort auch begleitend zu den Therapien und all den Sachen, die man macht in der Klinik, bin ich in der Psychoedukation. Das war ein Angebot von StudentInnen, wo, wie, wenn man sich selber interessiert für seine Diagnose, kann wie etwas lernen darüber. Oder was machen zum Beispiel die Medikamente mit einem, wo man einnimmt. Man nimmt sie nicht nur, sondern man weiss auch ungefähr in gerechter Sprache, was sie so in deinem Hirn machen oder warum nimmt man bei dieser Störung oder Krankheit das Medikament. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert irgendwo.
Also meine die auseinanderzusetzen mit dir, mit dem, was du hast. Ja, auseinanderzusetzen. Mhm. Kannst du mich noch mal ein bisschen mitnehmen, so, was das konkret bedeutet? Also, so wie ich das Krankheitsbild verstehe, beinhaltet das ja die Phase, also, wo sich ganz unterschiedlich anfühlen. Mhm. Aber was hast du im Alltag gemerkt, dass die Phasen irgendwie wechseln? Kannst du mir irgendwie ein Beispiel erzählen?
Ja, also, ich habe ja einfach vor allem die Hochphasen gehabt. Also ich habe auch depressive Episoden, aber das sind halt dann auch, oder nur weil man eine Diagnose hat, schließt sich ja eine andere wieder aus, oder? So. Yeah. Oder es sind auch verschiedene die Krankheits-, also verschiedene Bilder, die überlappend sind über Diagnosen. Aber ich habe schon sehr ausprägte Höhenphasen gehabt, also so ein bisschen wie, man fühlt sich so ein bisschen unschlagbar, man muss nicht mehr schlafen, man kann, ich habe zum Beispiel privat auch sehr viel aufgelegt und als DJ dann plötzlich irgendwie pro Woche 3-4 Mixtapes veröffentlicht. Oder anstatt, es ist einfach so, es fühlt sich echt aus, was man macht, fühlt sich richtig und man ist so am Peak und man fühlt sich wirklich top und geht aber dann auch relativ schnell, oder? Und ich habe wie jetzt das Glück, dass ich fast, 6-7 Jahre fast frei bin von manischen Phasen. Ja. Und dort gibt es verschiedene Beispiele, aber ja, so ein bisschen, dort tue ich mir noch recht schwer, weil das sind zum Teil sehr extreme Sachen, die ich erlebt habe in einem Höchst, wo ich glaube, hier zwingend noch nicht bereit bin zu teilen. Mhm. Aber es ist...
Ja, nein, es hilft sehr zu verstehen, wie sich das überhaupt anfühlt.
Genau,
also so, weil man... super hyped und nachher genau, wieder irgendwo in Kauer.
Man fühlt sich ja, und wieder zu doofen Wort, man fühlt sich ja normal, oder? Die Aussenansicht ist ganz eine andere, oder? Dass eben die Leute sagen, oder wollen bremsen und so. Und das gebe ich gar nicht anders als sonst, oder? Oder fühle mich best, noch viel besser als sonst, irgendwie. So. Mhm. Und andererseits ist die Phase eben vom daheim verlochen und Posten auftun und so weiter, ist ja genau das Gegenteil, oder? Es ist wieder die Antriebslosigkeit, oder? Also das nicht gerade eine Verwahrlosung, oder, ja, gut, zu einem gewissen Punkt vielleicht schon, aber. Ja, aber ja, die Hochphasen, die ich hatte, das war schon zum Teil schon krass gewesen, wenn ich es jetzt überlege. Ja.
Wie ist es dann weitergegangen nach der Klinik? Es ist ja, man muss irgendwie, man kommt dort wieder raus. Mhm. Es ist gleich auch ein geschützter Rahmen, wo man auch heilen kann. So. Mhm. Und gleich, man ist irgendwann wieder auf sich allein gestellt. Man muss irgendwie klarkommen mit der Gesellschaft, mit dem Leben, mit dem Alltag, mit sich selber. Wie ist es weitergegangen?
Also ich war zuerst natürlich in der Klinik stationär und relativ lang in der Tagesklinik. Und in der Tagesklinik war es so, dass man sich immer so ein bisschen schrittweise abnabelt. Also dann geht man ganz tags, aber kann man abends wieder heim. Und dann hat man parallel in der Klinik hat man bei mir eigentlich so angefangen aufzuziehen, weil die Gastronomie für niemand mehr ein Thema ist. Da bin ich natürlich Gott der Frage, dass man gesagt hat, er geht nie mehr in die Gastronomie zurück. Aber man hat ja wie eine Alternative oder eine Perspektive gesucht. Und es sind so die klassischen Wiedereingliederungsprogramme, wo ich halt durchlaufen, sei es beim Drahtesu, sei es ganz verschiedenen Orten. Und da bin ich eigentlich wie, ich bin nicht einfach so in die Gesellschaft entlassen worden, sondern, ja, vielleicht wieder ein Velo mit Stützerädchen, oder? Bis man wieder richtig Velo fahren kann, quasi. Und die Wiedereingliederungsmassnahmen habe ich eigentlich alle mega gut gelaufen, bis es eben so zu dem Ding ist gekommen, erst oder zweit Arbeitsmarkt. Und ich bin immer wieder zerbrochen ab dem Druck, was würde bedeuten, im ersten Arbeitsmarkt kann nicht funktionieren.
Also auch so zu leisten,
genau.
Ist das, was du gesehen
hast. Ja. Genau. Ich habe auch mal gelernt in dieser Zeit, und das finde ich mega schön, dass zum Beispiel Arbeit nicht Lohnarbeit ist, dass Arbeit nicht heisst, dass man in der Leistungsgesellschaft so muss funktionieren, weil ich habe das Gefühl, wir sind alle nicht gemacht für die Gesellschaft, in der wir uns drinnen befinden, ganz ehrlich. Also es ist viel, das, was wir hier müssen, oder alle zusammen die Erwartungen, die an uns gestellt werden, für das sind wir nicht gemacht. Für das ist niemand von uns gemacht. Das ist meine Behauptung.
Hey Raphael, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du mit dieser Diagnose irgendwie auch musst oder möchtest leben, statt einfach überleben?
Ja, ich glaube, so wie ich es vorhin gesagt habe, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich es sehr schnell als Chance angesehen und sehr schnell auch akzeptieren kann, dass es so ist, dass das jetzt so wie das Ding ist, weil ich habe ja gewusst, etwas ist nicht gut, das hat einfach noch keinen Namen gehabt. Und das hat jetzt einen Namen gehabt und gleichzeitig habe ich mich einfach auch nicht wahnsinnig gemacht, dass ich jetzt nur noch das bin, oder? Sondern das ist jetzt ein Teil von mir. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dem Teil um und wie gehe ich mit dem Teil von mir weiter, oder? Aber sonst, habe ich sagen, ist es eigentlich relativ schnell, zu 20 Jahren, hey, ja, das ist jetzt halt so. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv gewesen, weil man hört ja auch viel von Fehldiagnosen oder dass die erste Diagnose nicht richtig ist. Bei mir ist ja dann sehr spät noch eine zweite dazugekommen. Genau.
Die Autismus-Spektrum-Störung,
genau. Genau. Mhm. Das hat sicher auch geholfen, wenn man das ein bisschen früher erkannt hat, aber das ist, haben wir niemandem böse, aber ja, für mich ist sicher wichtig, das von Anfang an zu akzeptieren und wirklich, ich weiss, wie schwierig das ist und ich weiss, wie fest sich andere Menschen schwer tun, mit einer Diagnose umzugehen und ermutige hier alle, das wirklich probieren, aus Chancen zu sehen. Ja. Und ihr seid nicht nur das, das ist eigentlich ein Teil von euch. So.
Was macht das mit dir, wie die Gesellschaft mit dem umgeht? Also also psychische Gesundheit, ganz grundsätzlich habe ich das Gefühl, hat schon viel, trägt viel Tabu in sich. Mhm. Es braucht, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, es braucht zum Teil auch Überwindung, mhm, darüber zu reden, sich selber irgendwie auch zu öffnen. Aber weil man es vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht, mhm, ist das Gegenüber auch angewiesen, dass man irgendwo, mhm, kommuniziert. Was macht das mit dir so? Wie die Gesellschaft mit diesem Thema umgeht?
Einerseits macht es mich traurig. Also ich bin jetzt 41, ich glaube, manchmal ist es ein bisschen in meiner Generation, wo man nicht mehr so viel dazulernen. Also es ist wie, ich bin zwar da zum Reden und es sind sicher Leute von mir, die das hören und respektieren, und aber schlussendlich gleich nicht greifbar ist und es gleich halt einfach so ein bisschen komisch ist. Oder? Also wenn ich würde einen Podcast aufnehmen über meine 7 Kreuzbänder, die ich hatte, wie schwer das jetzt im Leben ist und in meine Sportkarriere müssen aufgeben müssen. Das ist dann wieder ein Riesending. Auf der anderen Seite ist bei unserer Gesellschaft, wenn ich jetzt, ich habe jetzt beim Radio oft mit jungen KünstlerInnen zu tun, ich habe das Gefühl, da ist Mental Health ein Riesenthema. Und zwar schon so ab 16, 17, 18, oder, dass sie auch schon bei der Berufswahl extrem schwer tun und früh merken, dass es mega, mega, mega Belastung ist, jetzt das Schaffen und so weiter, die in dieser Welt zu bestehen. Und ich glaube, das macht mir auch so ein bisschen Mut, dass vielleicht eine Generation nachkommt, die dort eben schon viel früher her schaut. Ich habe das Gefühl, wenn man auch bei uns früher hat her geschaut, wären wir jetzt schon weiter, oder irgendwie. Und andererseits ist es halt immer noch so, oder, dass man, wenn jemand ausfällt an einem Arbeitsplatz mit einem Burnout, ein halbes Jahr braucht zur Regeneration oder sogar länger, das ist jetzt nur ein Beispiel, ist das eine andere Sache, als wenn sich eben jemand, wenn sich der Hals im Skifahren beide Beine bricht und jemand gleich lang hat für Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt oder zurückkommen, dann wird nicht gekündigt, oder? Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bei psychischer Gesundheit wird man, hat man eher so ein bisschen die Angst, dann kann man die Verlustängste, oder ja, wie sieht das jetzt meine Arbeitgeberin, wie ist jetzt das für die? Darum fände ich es so wichtig, an diesen Stellen, an Arbeitsplätzen, Aufklärung zu betreiben, oder was es bedeutet heutzutage. Zeitlang hatte ich so wie das Gefühl gehabt, ist das Thema Mental Health nur in den Medien aufgekommen, weil sich zum Beispiel ein Promi hat umgebracht. Oder dann ist es wieder mega schlimm und man muss wieder mega schauen. Und, aber all die anderen hunderttausenden Suizide auf der Welt kommen wie nicht in die Zeitung. Oder irgendwie. Aber, ja.
Und wir spulen zusammen noch mal ein bisschen führen in deiner Geschichte. Mir nimmt's Wunder, wie geht's dir heute?
Grundsätzlich gut. Ich muss das ein bisschen differenzieren. Also, ich arbeite wenn ich arbeite bei Rabe und im Plattenladen arbeite ich unentgeltlich. Also das sind beides freiwillige Arbeiten, die ich verrichte. Nicht nur, weil ich einen gewissen IV- und Rentenanteil habe, sondern auch, weil sich im Rabe halt im Radio nichts verdient. Das ist einfach Fakt. Und auch im Plattenladen, dass das wie also so wie eine Herzensangelegenheit und es wahrscheinlich der Job ist, wo am wenigsten stressig ist in ganz Bern, habe ich das Gefühl. Also das Plattenladen ist wirklich, das ist nicht so, dass man überrennt wird. Und ich habe halt in meinem Hobby innen wie arbeiten, ich war lange Kund in diesem Laden. Das Gleiche mit dem Radio, das mache ich leidenschaftlich gerne. Und das hat mir sicher irgendwann schon geholfen, so ein bisschen, aber es ist eine gewisse Struktur vorhanden, die ich habe, die sicher gut ist. Da bin ich schon sehr dankbar, dass es jetzt mir so im weitesten Sinne kann gut gehen. Ja. Es sind natürlich die Ups und Downs und die werden bleiben. Aber es ist jetzt so, dass man ja jetzt in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger schon sehr hart an mir gearbeitet hat. Auch so ein bisschen merken, schon ein bisschen früher merken, wenn man so Phasen hat, wo es dann vielleicht so ein bisschen fängt an kriseln, dass man dort schon so ein bisschen Strategien hat. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Beiständin, die mit mir eben meine Wäsche anschaut, die wichtig ist. So, wir machen zusammen die Steuererklärung zum Beispiel und so. Das ist sehr, sehr hilfreich, oder? Einfach, dass man so wie ein Netzwerk und aufbaut, für das es einem möglichst gut gehen kann. Ja.
Aber du hast vorher gesehen, dass so die Peaks, wie du es früher jetzt hast erlebt, nicht mehr so hast oder schon seit längerem nicht mehr hast. Und gleichzeitig eben siehst du, es gibt unterschiedliche Phasen nach wie vor heute. Was machst du, wenn wieder so dunkle Gedanken aufziehen oder sich der Alltag irgendwie trüb, trist anfühlt? Was hilft dir?
Da bin ich schon zuerst mal einfach auch sehr dankbar, dass ich jetzt einen sehr langjährigen Therapeuten habe, also einen Psychiater habe, den ich auch jederzeit kontaktieren kann. Also, ist gerade 5 Minuten von bei mir daheim fort. Das, manchmal macht schon nur der Gedanke daran, dass das so ist, dass das ein Fakt ist, hilft schon. Oder eben, dass wir in den letzten Jahren einfach die Strategie haben erarbeitet. Und klar funktioniert das nicht einfach 1:1 und dann ist die Depression fort. Aber es kommen nicht mehr die destruktiven Gedanken oder so die äußerste Verzweiflung, die vielleicht mal war. Oder wenn wieder mal ein Brief kommt. Oder es kann immer noch sein, dass ich Briefe bekomme. Man wird noch mal frisch betrieben, es macht wieder etwas mit mir irgendwie, aber ich kann wie unterscheiden, okay, ja gut. Aber wenn jetzt wieder ganz, ganz schwarze Phasen kommen, habe ich schon so wie die Vorwarnzeichen, plus, dass ich halt mit meinem Therapeut sofort schaue, hey, wo stehe ich jetzt genau, steht beispielsweise plötzlich ein Klinikaufenthalt zur Diskussion. Das, genau, so. Also es läuft eigentlich sehr viel über meinen Therapeut auch, ja.
Und so im Alltag gibt es irgendwelche Rituale oder Sachen, die dir wie helfen, auch in dieser Balance zu bleiben? Ja, Tag für Tag irgendwie können zu nehmen, wie er kommt?
Nein. Da kommt dann meine zweite Diagnose ins Spiel. Die ASS, Autismus-Spektrum-Störung. Nein, aber ja, zum Beispiel, sehr, was mir wichtig ist, dass ich so wie mein Safe Place habe. Und das ist halt schon mein Zuhause. Und aber wenn ich zurückschaue, vor 15, 20 Jahren, wo alles bergab ist, oder, dann musste ich immer der Leutisch sein und immer zuvorderst und alles überspielen. Und das ist jetzt Gott sei Dank irgendwie umgekehrt. Also ich suche, wenn ich merke, hey, meine sozialen Batterien sind leer, dann suche ich den Rückzug, dann suche ich mein Safe Place, dann kann ich meine sozialen Batterien bestmöglich aufladen. Oder irgendwie so.
Wie hast du das gelernt, irgendwie das wahrzunehmen? Weil das ist ja schon das Herausforderndste, da habe ich das Gefühl, wahrzunehmen, hey, ich brauche einen Rückzug. Wie bist du dazu gekommen, dir das auch anzeigen, das wahrzunehmen und aus dem aus aktiv zu werden?
Das weiss ich gar nicht so recht. Ich glaube, durch das, dass ich in den letzten 5 bis 10 Jahren immer halt auch reflektierter geworden, was bedeutet für mich weiter oder was bedeutet für mich das Leben überhaupt, dass ich so wie gemerkt habe, ja, oder dass man nicht mehr so die gleiche Energie hat wie früher. Oder ist das so ein bisschen, was brauche ich denn, was wäre mir wichtig? Und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das eine reizarme Umgebung ist. Zum Beispiel, man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass ich Hochsensibilität mit trage. Das heisst, dass ich auf Licht oder auf Geräusch und auf Lärm, auf Menschenmengen und so. Das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Wo ich halt so wie merke, ja, wenn ich etwas vermeiden kann von all dem, ist es eigentlich schon viel besser. Oder? Und für andere ist das wie ein Rückzug. Und für mich ist es halt einfach wie eine Batterie aufladen. Oder? Das ist wie, ich bin wie ein neues Handy. Der Akku ist relativ schnell leer. So.
Mhm. Und dann den Raum auch nimmst. Einfach um den Akku wieder aufzuladen. So.
Mhm. Ja, voll. Ja.
Mir nimmt noch etwas Wunder, Raphael. Ich als Freund, der vielleicht so jemanden hat im Umfeld, wo ich merke, wow, irgendwie etwas fordert raus, ihr Psyche im Alltag meistern und so weiter. Was kann ich machen als Freund? Was hat dir geholfen, wie andere Leute um dich herum vielleicht haben reagiert, was sie dir haben gesagt oder überhaupt nicht? Was hast du dort für Erinnerungen auch von Erlebnissen von Leuten, von Menschen um dich herum?
Es gibt, glaube ich, so zwei Sachen, die ich möchte unterscheiden. Und zuerst war es zum Beispiel, wenn man mir das gesagt hat, hey, mit dir stimmt etwas, oder weißt du, irgendwie so, lass dir helfen oder so. Solange man die Person das selber nicht so sieht, wird sehr viel Energie aufwenden, die verpufft. Das weiss ich bei mir. Wenn man es nicht wahrhaben will, wer weiss es, aber man will. Und der erste Schritt ist ja, sich selber zuzulassen und selber zu merken, dass etwas nicht in Ordnung ist, und sobald du eigentlich merkst. Und ich habe behauptet mal, man merkt es relativ gut, ob eine Person selber auch eingesehen, aber wie es struggelt oder nicht struggelt. Ich glaube, dort kannst du auch von mir aus gesehen sehr direkt, wenn es eine gute Bezugsperson ist von dir, sehr direkt auch mal ansprechen oder euch mal fragen, hey, mir denkt es dir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Und wenn die Person auch an dem Punkt ist, wo sie das auch sieht, dann wird sie relativ schnell von mir aus gesehen sagen, ja, hey, du kannst das Gespräch anbieten. Es sind natürlich, funktionieren nicht alle Leute gleich. Gell? Ich habe zum Beispiel sehr schnell, bevor ich zum Satz bin und in die Klinik bin, habe ich so per SMS so Hilferufe. Ich war nie suizidal, aber es war so Hilferufe, so, ich kann wie nicht mehr. Oder irgendwie. Und das war für mich schon ein Zeichen, ich habe es akzeptiert, dass es nicht mehr geht. So, aber meine Kolleginnen waren völlig überfordert. Wie soll man dir jetzt helfen? Oder irgendwie auf die Hilfe rufen kann man fast nicht mehr sagen. Da brauchst du professionelle Hilfe. Das ist schon noch schwierig. Aber ich glaube, wenn du merkst, die Person ist selber so weit, dann sprich es unbedingt an. Also, bist nicht eine Ärztin, stell nicht irgendeine Diagnose, sag nicht, mit irgendwas das und das, sondern du bemerkst einfach, dass es dieser Person nicht gut ist. Und darfst du darauf ansprechen. Und du wirst die Reaktion ja dann sehen. Oder? Aber ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft macht man das viel zu wenig. Oder? Das ist die Floskel, wenn wir uns auf der Straße sehen, hey, wie geht es dir? Hat dir jemals jemand gesagt, mir geht es schlecht? Uns geht es ja immer allen gut. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Man will ja auch nicht so recht zugeben, dass es einem nicht so gut geht. Allgemein.
Also ich verstehe dich auch ein bisschen als Plädoyer für Ehrlichkeit.
Ja, der Hinsicht schon, ja, man kann, ja. Das klingt jetzt so schön, ja.
Oder einander überhaupt zulassen, dort fängt es ja, oder?
Ernst nehmen, und ich habe das Gefühl, dass wir schon an einem Punkt sind, wo wir langsam, aber sicher Leute mit mentalen Herausforderungen die viel anfangen ernst nehmen. Genau.
Und was würdest du jemandem raten, der ähnliche Sachen fühlt, wie du es hast erlebt?
Ja, das ist jetzt schwierig. Für mich war das Schlimmste das Schamgefühl. So. Eben, nicht mehr zu funktionieren. Die Gesellschaft nicht mehr von Nutzen sein, quasi. Oder? Dass ich jemandem sagen will, hey, du bist im Fall genau so gut, wie du bist und jetzt strugglest. Und wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann probiert dir zu helfen. Dann probiert professionelle Hilfe anzunehmen. So. Sei das schon nochmal eben, das mache ich Werbung für euch, oder sei das schon nochmal an eine Seelsorge anzuleiten, wie auch immer, oder halt eben dann wirklich einfach mal zur Hausärztin gehen und sagen, hey, mir geht so und so und so und ich weiß nicht mehr weiter und ich möchte eigentlich gerne, dass es mir besser geht. Aber genau, hört gut her, hört ihr euch rein und ihr seid nicht falsch, ihr seid nicht komisch, ihr seid nicht anders, sondern wir sind einfach ein Produkt von unserer Gesellschaft und je länger, je mehr wird es Leute halt auch aussteigen, oder? Aber schaut lieber früh genug her als spät. Aber eben, es gibt kein, ich bin da auch ein bisschen überfordert mit dieser, also überfordert, es gibt wie kein Rat irgendwo.
Hey, jede Geschichte ist so einzigartig und individuell. Aber es ist, ich finde es wahnsinnig schön, von dir zu hören, wo das Gefühl kennst von dem, oh, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Wie du das hast erlebt. Und ich finde, das hat für mich so ein Gewicht irgendwie, mit anderen der Kontakt zu behalten, irgendwie ihre Verbindung zu bleiben. So. Ist so das, was bei mir ankommt. Raphael, mir nimmt zum Schluss noch Wunder, so wie deine Geschichte ist weitergegangen. Also du hast gesehen, du hast dich jetzt einfach in den letzten 10 Jahren sehr viel und bis heute mit dir beschäftigt, wo du an dir schaffst, wo du mit dem schaffst, wie du die, durch deinen Alltag gehst, wie du vielleicht auch dich siehst. Wie hat sich dein Leben verändert jetzt so über die letzten Jahre oder in dem, wo du jetzt drin bist?
Ich bin echt viel ruhiger geworden. Und ich war am Anfang auch furchtbar streng mit mir, weil ich habe mir so eingeredet, dass ich so wie mein Fehlerkontingent für das Leben wie aufgebraucht habe. Also ich darf jetzt wie... Oder jetzt ist mir geholfen worden, jetzt habe ich wie eine zweite Chance bekommen, jetzt muss das reibungslos ablaufen alles und so. Und das ist natürlich auch der völlig falsche Weg. Sondern es ist, und heute, eben, wie gesagt, ich bin ruhiger geworden. Ich habe vor Jahren aufgehört mit dem vielen Kiffen zum Beispiel. Das ist sicher auch etwas, was ich vielleicht auch nachher auf den Weg geben möchte, wenn ihr merkt, dass es von dem ist. Es gibt eine Lösung, dort wegzukommen quasi. Und ich mir einfach, ja, ich lebe viel bewusster. Und ich glaube, ich lebe mit Rilo mega gern. Und ich bin mega froh, dass ich jetzt die Struktur habe, die ich habe. Und dass ich so wie, ja, wir leben in einem Land, so streng wie so ist, haben wir eigentlich ein sehr gutes Sozialwesen und ein gutes System, das einem noch mal auffahren eigentlich. Und dort bin ich privilegiert gewesen und konnte sagen, jetzt Gott sei Dank kann ich so wie eine Turnaround geschafft irgendwie. Und ich möchte es allen gönnen, also genau. Ja. Aber jetzt heutzutage, so wie ich mich sehe, ist einfach sehr, sehr ruhig eigentlich und sehr reflektiert.
Wow, Raffi, ich finde es extrem inspirierend, wie du an dir schaffst, diesen Themen nachgehst und dran bleibst. Es ist irgendwie auch so das, was ich mitnehme, so aus dem, was du erzählst. So, auch wie hilfreich das kann sein, mit anderen eben über die eigenen Herausforderungen zu reden oder in einem ersten Schritt überhaupt zuzulassen oder mit Menschen in Kontakt zu sein. Ich finde es auch sehr inspirierend, wie du aus dieser scheinbar ausweglosen Situation irgendwie hast herausgefunden, ohne dass jetzt einfach alles leicht und easy ist. Und wie Menschen an dich geglaubt haben, hey, aber du die Hilfe hast angenommen. Das ist auch ein Schritt von dir. Und in deiner Situation ganz konkret auch mit dem Stapel voll Post auf das Sozialamt bist, dort habt ihr zusammen die Post sortiert, so als ersten Schritt auch aus dieser Lähmung, wo dann, oh, das ist rausgekommen, wo wir jetzt auch darüber haben geredet, wo du dann wieder den nächsten Schritt hast können, einfach sehen, statt diesen Berg am Ahnungen. Hey, merci vielmals, du mir hast mitgenommen so in deine Geschichte, das, was du hast erlebt. Danke, bist du da gewesen.
Merci auch für die Einladung. Genau. Ich habe gar nicht mehr gross letzte Worte. Ausser jetzt kommt wieder Sommer. Denkt daran, für alle die, wo das klassische Ding ist, den Leuten geht es im Winter schlecht und im Sommer kommt es wieder. Denkt daran, dass es so die umgekehrte Situation geben kann, dass Leute eher klar kommen, wenn es dunkel ist, wenn man nicht so gesehen wird. Wenn man nicht so einen gesellschaftlichen Druck hat, rauszugehen, zu baden, zu grillen und wenn es 30 Grad ist, muss man voraus. Denken an die Leute, die das nicht so können. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft, glaube ich, noch nicht so ist angekommen. Und im Sommer einen gesellschaftlichen Druck verspüren, was sie nicht gerecht werden können, das würde ich gerne auf den Sommer mitgeben. Das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt. Das ist etwas, was mir mega wertvoll würde denken. Holt die Leute ein bisschen ab, wenn ihr merkt, ja, sie haben nicht so gerne heiß oder sie nicht baden und, oder sie gehen weg. Diversesten Sachen legen sie nicht gerne, wenn ich an und so weiter und so fort. Also, das fände ich jetzt auf den Sommer sehr wertvoll.
Merci, Raphael.
Merci, ja.
Und danke dir, dass du uns zugelassen hast, wenn du dir selber Hilfe wünschst, wie du vielleicht aus deiner eigenen Situation kannst herausfinden kannst. Hier in der Beschreibung von diesem Podcast findest du Kontakt. Es gibt Hilfe. Es gibt Leute, die das Beste wollen, für dich auch zuhören, für dich da sein. Das ist «Schild wie weiter», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst. Und bis gleich.